I never lose, I either win or I learn.
Alexandra Büßer, sie ist Geschäftsführerin von Unilever Deutschland. Ich wollte von Alex wissen, wie funktionieren Konzernkarrieren 2026 wirklich? Was sind die goldenen Regeln und was glaubt sie passiert gerade draußen auf dem Arbeitsmarkt für junge Talente?
In meinem Werdegang findest du immer wieder, wo andere Menschen gesagt haben, guck mal Alex, hier mach ich mal die Tür auf, da geht's lang. Und ich stand vor der Tür und dachte so, oh, ich weiß nicht so recht, gehe ich da jetzt rein oder nicht? Und dann wurde ich eher geschubst. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar kein Fan von gestreamlineten Lebensläufen, finde ich eher uninteressant. Wenn ich als Führungskraft nur meine Agenda im Blick habe und dafür sorge, dass ich gut dastehe und brutalsten Druck in ein Team gebe, das wäre für mich absolutes No-Go.
Wenn wir mal jetzt gründen würden, Alex.
Was würden wir gründen?
Was würden wir gründen? Worauf hättest du Lust, wo sagst du, Henny, das müssen wir uns anschauen?
Also.
Alex, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir beide kennen uns erst quasi seit letzter Woche digital, aber... Du vertrittst quasi das Unternehmen Unilever und Unilever ist schon lange, lange Partner von uns.
Ja.
Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bei uns bist und wir mal das ganze Thema auseinandernehmen. Wie funktionieren Konzernkarrieren? Was passiert da draußen gerade am Arbeitsmarkt? Und wie bist du natürlich deinen Weg vom Trainee in die Geschäftsführung gegangen? Also schön, dass du da bist, Alex.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Lass uns mal mit dem Blick, mit der Makroperspektive starten. Mhm. Als wir beide gesprochen haben, du warst beim Summit dabei, du hast mit vielen jungen Leuten gesprochen.
Ja.
Und auf der einen Seite gucken wir uns irgendwie gerade 2026 den Arbeitsmarkt an. Ich glaube, das beherrschende Thema nach wie vor, KI nimmt es unsere Jobs. Mhm. Man guckt sich irgendwie die Statistiken an. Junge Akademiker finden immer schwieriger einen Job. Was passiert da draußen gerade aus deiner Sicht?
Also ich muss sagen, du hast den Summit gerade angesprochen. Ich war wirklich sehr, sehr nachdenklich danach und bin es heute immer noch, weil ich so wenig Zuversicht wahrgenommen habe. In all den Gesprächen ging es darum, oh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo kann es für mich hingehen. Meine Freunde hängen irgendwo auf Bali ab, weil sie auch überhaupt nicht wissen und irgendwie ist gerade richtig Mist. Und es hat mich zum einen daran erinnert, als ich damals 2003 gestartet bin, da war der Arbeitsmarkt auch echt anspruchsvoll. Er war jedoch nicht so komplex und undurchsichtig, wie er heute ist. Und die multiplen Krisen, die wir in der Welt haben, also ich kann total verstehen, warum die besonders stark gerade auf junge Menschen wirken und warum man da wenig Zuversicht hat in der heutigen Zeit. Und deshalb, ehrlich gesagt, finde ich es als eine zentrale Aufgabe, mehr Zuversicht in die Welt zu bringen. Und das ist für mich auch eines der zentralen Dinge für Menschen, Dinge zu tun, die darauf einzahlen, dass ich in die Zuversicht komme, mein Leben wieder selbst in die Hand nehme. Und auch wenn es herausfordernd ist und es irgendwie unklar ist, wie kann mein Weg gehen, ich aber einen Weg, einen Schritt nach dem anderen mache in meine eigene Zukunft.
Und ich glaube, wir alle strugglen permanent immer. Wer sind wir? Was können wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Du hast eben gesagt, wir vergleichen uns ja auch viel. Meine Freunde sind auf Bali, die anderen haben vielleicht einen Top-Job. Ich bin vielleicht nicht so gut in der Uni.
Ja.
Wie sehr abhängig sind wir von diesen externen Faktoren und liegt die Kraft vielleicht eigentlich da drin, wieder ein bisschen mehr mit sich selber zufrieden zu sein?
Das ist also, neben dem Thema Zuversicht, ist das meine zweite Kernbotschaft, da kommen wir gleich am Anfang eben dazu, ist, ich bin ja die Einzige, die darüber entscheiden kann, ob das, was ich tue, richtig oder falsch ist. Und ich erlebe immer mehr Tendenzen nach, okay, da draußen sieht die Welt bunt und schön aus in Social Media, das kennen wir alles. Und das setzt mich unter Druck. Und das ist aber genau der falsche Ansatz aus meiner Sicht, weil es geht nur darum, dass ich meinen Weg finde und natürlich offen und flexibel bin, auch für das, was da draußen ist. Aber mich innerlich gut aufstellen, glaube ich, ist ein weiteres zentrales Element, was es braucht in diesen Zeiten.
Seinen eigenen Weg finden. Bevor wir so ein bisschen dekodieren, was deine Erfahrungen sind, wollen wir natürlich nochmal an den Anfang deines Lebens springen.
Ja.
Du bist heute Geschäftsführer von Unilever.
Ja.
Unilever kennt man, wir haben eben drüber gesprochen, WM, Rexona, ihr habt große Marken da, viel im Beauty- und Food-Bereich.
Genau.
Wie groß ist Unilever insgesamt? Hol uns nochmal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten ab. Wie groß ist dein Team? Wo sitzt ihr? Und dann wollen wir natürlich nochmal reinstarten, wo du eigentlich herkommst.
Also Unilever ist einer der größten Konsumgüterkonzerne der Welt, mit einem breiten Markenportfolio und du hast gerade die Sparten auch gesagt, Foods, Personal Care, Home Care. 96.000 Menschen arbeiten für Unilever weltweit. Wir sind fast in allen Ländern dieser Welt vertreten und sehen es deshalb auch als unsere Aufgabe an. Natürlich, ne, wir sind uns unseres Footprints in der Welt bewusst und den müssen wir auch verantwortungsvoll nehmen. Also das ist so das eine. Hier in Hamburg sitzen wir ganz bei euch in der Nähe.
Du bist mit dem Fahrrad hergekommen?
Ganz genau. Sina und ich sind hier mit dem Fahrrad hergekommen.
Ah, da kommen die beiden. werden.
Genau, wir sind hier direkt beim Rathaus in so einem ganz wunderschönen Büro. Das haben unsere Mitarbeiter übrigens gestaltet. Also es ist von unseren Mitarbeitenden für unsere Mitarbeiter gestaltet. Und da hat auch keiner mehr sein eigenes Büro, auch ich nicht. Ich sage immer, alle Insignien der Macht sind alle abgeschafft bei Unilever. Wir sind absolut auf Augenhöhe in unserer Arbeitskultur. Aber das zeichnet auch dieses Unternehmen aus. Und in Deutschland haben wir, sind wir auch sehr Supply Chain stark. Wir haben also vier Werke und unser Headquarter hier, zwei Außendienste. Also viel los bei uns. Und wir sind eben FMCG, Fast Moving, und das merkt man.
Jetzt haben wir aber gesagt, um dich mal kennenzulernen, müssen wir auch zurück an deine Anfänge gehen. Und ich glaube, wir sind ja damals, als wir Cheftreff gestartet sind, so immer mit der Frage gestartet, wie denken erfolgreiche Menschen über Erfolg?
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, sind diese erfolgreichen Persönlichkeiten immer diese 1-0er gewesen, die in der Uni voll die Streber waren und richtig gut waren? Haben die auch vielleicht so ein bisschen Probleme am Anfang gehabt? Wie würdest du deinen Weg die junge Alex am Anfang beschreiben?
Also sehr orientierungslos, ehrlich gesagt. Also bei mir gab es überhaupt keinen Plan, sondern ich habe eher, wenn es einen roten Faden gab, dann war es der, dass andere Menschen so ein bisschen mich eher geschubst haben oder Türen aufgemacht haben. Und das fing schon damit an, dass mein Vater eher darauf eingewirkt hat, dass ich Jura studiere. Und in diesem Jurastudium ist wahnsinnig hart gewesen, aber was ich gelernt habe, ist einfach Dinge gut zu strukturieren, analytisch zu denken, auf den Kern zu kommen und zwar relativ schnell. Dann, ja, aber dann war ja 2003 der Arbeitsmarkt, es gab einfach fast keine Jobs zu dem Zeitpunkt, war ich auch, so wie viele Reisen.
Was war die?
I have around the world gemacht. Ja. Genau, auch da konnte ich mich erstmal nicht entscheiden. Also bin ich einmal um die Welt gereist, um danach immer noch nicht zu wissen, was ich eigentlich machen möchte. Und dann habe ich mich mit einem guten Kumpel selbstständig gemacht, haben Hardcore-Kaltakquise gemacht, also haben so eine Butze aufgemacht.
Für was? Was habt ihr?
City Saver war der Firmenname in Berlin und wir haben sozusagen diese, bevor es diese Edgar-Karten gab, waren wir die Ersten in den Kneipen und dann konntest du sozusagen über unsere Regale konntest du dann in dich reinbuchen. Okay. Und das hatten wir beide auf der Reise entdeckt, haben dann, während wir unterwegs waren, drüber nachgedacht, haben gesagt, komm, das machen wir jetzt mal einfach. Und dann haben wir das gemacht.
War das quasi also aus der Not heraus, weil der Arbeitsmarkt nicht so gut war?
Ja, total aus der Not heraus.
Und würdest du sagen, also wenn wir heute auch wieder diese Parallele dann ziehen, würdest du heute vielen Menschen sagen, die irgendwie jetzt gerade auch vielleicht nicht in den Arbeitsmarkt so reinkommen, wie sie wollen, vielleicht gründet erstmal was?
Zum Beispiel, also ich glaube, egal was ich mache, bloß nicht warten und eben in, ich sag's immer, in die Geisterbahn einsteigen, dass alles nur noch den Bach runtergeht, sondern eher zu gucken in meinem eigenen Wirkkreis, in dem mit meinen Ideen mal Sachen auszuprobieren, weil was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde was lernen. Und darum geht's.
Der Sommer ist da und damit auch wieder die beste Zeit, öfter aufs Fahrrad zu steigen. Ich selbst fahre jeden Morgen mit dem Bike ins Office und liebe es, an der Alster lang zu fahren, frische Luft zu schnappen und ganz entspannt am Stau vorbeizuziehen. Wer sich ein bisschen mit Fahrrädern auskennt, weiß aber auch, ein wirklich gutes Bike kostet schnell mehrere tausend Euro. Und leider sind hochwertige Räder auch bei Diem ziemlich beliebt. Genau deshalb freue ich mich, dass wir mit Leasebike einen neuen Partner an unserer Seite haben. Das Prinzip ist super einfach. Als Unternehmen registrierst du dich bei Leasebike und kannst damit deinen Mitarbeitenden das Dienstradleasing als attraktiven Benefit anbieten. Die Mitarbeitenden können sich anschließend ihr persönliches Wunschrad aussuchen, egal ob Rennrad, Gravelbike, Stadtrad oder bequemes E-Bike. Durch die steuerlichen Vorteile sparen Mitarbeitende dabei oft bis zu 40% im Vergleich zum klassischen Kauf. Besonders stark finde ich das Rundum-Sorglos-Paket. Diebstahl- und Schadenschutz, 24/7 Pannenservice sowie Leistung für Inspektion und Verschleiß sind direkt inklusive. Man bekommt also nicht nur ein Fahrrad, sondern ein Gesamtpaket, das im Alltag wirklich entspannt. Und auch für Unternehmen ist die Einführung unkompliziert. Die Prozesse laufen komplett digital und der Verwaltungsaufwand für die HR bleibt minimal. Wenn ihr eurem Team einen attraktiven Benefit bieten wollt und gleichzeitig mehr Bewegung in euren Alltag bringen wollt, dann schaut unbedingt jetzt in die Shownotes und informiert euch bei Leasebike. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Und nochmal zurück zu deinem Jurastudium. Das hast du abgeschlossen.
Genau.
Volljuristin.
Volljuristin, genau.
Hat sich dann aber entschieden zu gründen.
Genau, also dann habe ich gesehen, so, oh, jetzt kann ich wirklich auch auf einmal alles. Dann hat das sogar ganz gut geklappt und ich hätte irgendwie alles werden können. Aber ich habe gemerkt, mein Herz ist da überhaupt nicht. Also ich hatte weder Lust, Staatsanwältin, Richterin, Anwältin zu werden. Habe gedacht so, oh, nee, ich habe das jetzt gemacht. Und mein Vater meinte damals, damit kannst du alles werden. Dann dachte ich, okay, dann gucke ich mal, was dann noch geht.
Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, egal ob es Jura oder Medizin ist. Es gibt ja viele Studiengänge, die sehr lange brauchen. Und ich glaube, viele wollen sich dann nicht am Ende eingestehen, dass es das doch nicht vielleicht ist.
Ja, genau.
Wie sehr muss man da auf seinen eigenen Bauch hören? Oder?
Also das finde ich total wichtig. Also ich habe nicht auf meinen Bauch gehört bei der Studienauswahl, weil der hat gesagt, Jura ist nicht dein Ding. Ich hätte Soziologie studiert, ehrlich gesagt. Das hätte ich wahnsinnig spannend gefunden. Werde ich bestimmt irgendwann auch nochmal machen. Aber ich habe es durchgezogen, um dann danach dieses Ticket, was da eben mit verbunden war, danach kannst du alles werden, dann auch für mich auszutesten.
Weil im Prinzip ist es ja auch die Studienwahl oder was man sich anguckt. Du willst ja eigentlich deine Option potenzieren. Also dass du sagst...
Genau. Und das hat man damit, also zu dem Zeitpunkt heute, weiß ich nicht, ob man noch Jura studieren sollte.
Was würdest du heute studieren?
Ist nicht so einfach die Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen Studiengänge oder Ansätze, die deutlich praktischer sind. Also weil da so sehr die KI reingreifen wird. Ich habe neulich mit dem Chef auch der Agentur für Arbeit gesprochen, ne? Auch so, was rät er gerade jungen Menschen in der jetzigen Zeit, und er... Neben Handwerk, was natürlich alle sagen, aber damit kannst du nicht jeden abholen, ist es eher praxisorientiert, also eher duale Studiengänge, wo ich schon den Proof habe, okay, ich komme in Unternehmenskontexten klar.
Also schneller in die echte Welt raus.
Ganz
und
genau.
Weniger Theorie.
Ja.
Aber dann auch die Frage, also wir kommen gleich nochmal zum ganzen Thema, wie du eigentlich einstellst und recruitest, aber welche Rollen spielen dann in der heutigen Welt noch irgendwie Noten und Abschlüsse?
Auch noch, immer noch in Deutschland, noch immer eine große. Es wird sicherlich auch noch eine Weile so bleiben. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass es vor allem auch um Persönlichkeit geht, weil in der Welt mit multiplen Krisen, so viel Unsicherheit, brauchst du starke Persönlichkeiten. Menschen, die neugierig bleiben, die sich immer wieder auch neu erfinden können in dem veränderten Setup und trotzdem wissen, wer sie sind. Also diese Ambivalenz da drin auch, ne? Dies, vielleicht versteht die gerade noch nicht jeder. Also wie geht das, ne? Wie kann ich selbst bleiben und mich immer wieder neu erfinden?
Und das ist ja auch ein Struggle einer ganzen Generation.
Absolut.
Also auf der einen Seite leben wir in so einer Purpose Generation. Du kannst werden, was du willst,
genau.
Und das, was dir irgendwie liegt, und du hast irgendwie ganz viele Optionen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis.
Absolut.
Ich glaube, es gibt Zahlen irgendwie, dass, ich weiß nicht, wie viele Prozent es sind, junge Menschen wollen gerne in die Behörde.
Ja, genau.
Was sagt das aus über junge Menschen?
Eine ganze Generation, und das war auch so ein, also das schockiert, ich verstehe es total, dass auch dieses Sicherheitsbedürfnis immer größer wird, weil die Angst davor, oh mein Gott, wie gehe ich in dieser unsicheren Welt damit um? Und gleichzeitig braucht es genau das Gegenteil. Es braucht genau das Gegenteil. Also immer auch außerhalb der Komfortzone zu bleiben und nicht den Sicherheitsweg zu gehen, sondern die Sicherheit eher in sich selbst zu suchen.
Hattest du so einen emotionalen Sicherheitsanker? Also wenn du reingegangen bist, hast du gesagt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann?
Ja, das ist ja eh immer eine Leitfrage von mir, weil ich bin auch dafür bekannt, eher mutig Dinge zu tun und eher in ganz unsichere neue Dinge zu springen, weil ich das wahnsinnig aufregend auch selber, also ein Teil meiner Persönlichkeit finde das richtig aufregend. Deshalb stelle ich mir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Und oft ist das gar nicht so schlimm. Und ich weiß, wer ich bin, und ich kenne aber auch mein Netzwerk. Also ich habe ein sehr starkes Netzwerk um mich herum, was auch einen wichtigen Beitrag leistet, um mich auf Kurs zu halten.
Das ist so der eigene Kompass, das Netzwerk.
Mhm, genau. Das kennt jedenfalls mein Kompass. Und wenn ich ihn mal verloren oder verlegt habe, dann erinnern die mich immer ganz gut daran.
Aber das ist ja auch spannend, weil ich glaube, wenn wir über das Thema Netzwerk und Umfeld sprechen, wenn ich jetzt, du hast gesagt, früher war dein Vater ja auch eine entscheidende Rolle, der gesagt hat, Jura, das war aber nicht unbedingt dein Kompass.
Nein.
Und trotzdem hat er dich da reingebracht.
Genau.
Und so ändert sich der Kompass ja vielleicht auch nochmal wieder.
Total. Und eigentlich geht's, also, ne, und in meinem Werdegang findest du immer wieder, wo andere Menschen gesagt haben, ja, guck mal, Alex, hier mach ich mal die Tür auf, da geht's lang. Und ich stand vor der Tür und dachte so, oh, ich weiß nicht so recht, gehe ich da jetzt rein oder nicht? Und dann wurde ich eher geschubst. Und auch in die Geschäftsführung, ehrlich gesagt, die wurde mir, ich glaube, dreimal angeboten, bevor ich sie angenommen habe, die Rolle.
Mhm. Auch spannend. Okay, ja. Da müssen wir auch gleich nochmal rein.
Aber genau. Und gleichzeitig aber immer, wenn ich durch die Tür gegangen bin, also wenn ich dann da drin war, dann habe ich das Beste draus gemacht.
Selbstständig gemacht, ihr seid durch die Cafés in Berlin,
yep,
in der Deutschen Republik getingelt, habt Kaltakquise gemacht. Dann hast du dich aber doch entschieden, bei Unilever damals das Trainee-Programm anzufangen.
Ja, auch ich habe, ne, ich sag ja, das ist der rote Faden, ist eher lustig. Ich habe gedacht, Mensch, diese Kaltakquise-Nummer und wirklich immer in so einem Hinterhof im Friedrichshain zu hocken, weiß nicht, ob es das sein soll auf Dauer. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben und in der Zeit habe ich irgendwie gefühlt überall hin Bewerbungen geschickt. Und irgendwann hat auch irgendwann mal jemand angebissen. Aber nicht Unilever, weil Unilever hat einen anderen Prozess. Und eine Freundin von mir hat gesagt, du, ich hätte mich gerade bei Unilever beworben und die haben mich nicht genommen, aber ich glaube, es ist genau dein Unternehmen. Und dann hat sie gesagt, und Alex, da bewirbst du dich jetzt. Und ich so, auf gar keinen Fall, ich bleibe in Berlin. Ich werde mich da nicht bewerben. Und sie hat nicht locker gelassen, hat gesagt, ich habe so eine starke Eingebung, du bewirbst dich da jetzt. Und dann habe ich mich da beworben. Muss ehrlich sagen, ich bin da ja auch nicht wirklich, als Juristin weiß man nicht so richtig, was ein Assessment Center ist. Und also zum damaligen Zeitpunkt wusste ich das auch nicht. Und habe mich aber extrem verliebt im ersten Moment, weil die Menschen, denen ich da begegnet bin, waren so inspirierend, so menschlich. Es war irgendwie so viel möglich, so viel Gestaltungsspielraum, wo ich gedacht habe, wow, it's a paradise. Und dann wollte ich es. Genau.
Ja, Wahnsinn. Jetzt guckt man heute drauf. Du bist jetzt knapp 23 Jahre bei Unilever.
Ja, Wahnsinn, ne? Und ich glaube, warum bin ich heute noch da? Weil es nicht so richtig meine Persönlichkeit ist, an einem Ort so lange zu bleiben. Aber es sind die Menschen. Und das ist ja ganz oft, wir hatten gerade auch darüber gesprochen, was bindet Menschen auch in Phasen, die sehr schwierig sind. Und 70% sind es die Kollegen und Kolleginnen, die ich einfach gerne mag, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Und bei Unilever gibt es extrem smarte Leute, wahnsinnig intelligente Menschen, die so einen Dreiklang für mich ausmachen. Also ihre Intelligenz, ihre Inspirationskraft und ihre Menschlichkeit.
Jetzt hast du in diesem internationalen Top-Konzern diese Karriere gemacht.
Ja. Und
die Frage ist ja immer, Alex, wie hast du das geschafft, so auf dich aufmerksam zu machen?
Ja.
Wie schafft man das? Wie funktionieren Konzernkarrieren? Weil ich glaube, nach der Uni oder Berufseinstieg, es gibt irgendwie, du kannst ein Startup gründen, da hast du irgendwie relativ viel Geschwindigkeit und kannst irgendwie viel machen. Du kannst in die klassische Beratung gehen, es gibt noch viele andere. Aber dann gibt es auch dieses Thema Konzernkarriere.
Ja.
Und da aufzufallen, da weiterzukommen,
genau.
Was sind so ein bisschen die goldenen Regeln?
Also das eine ist wirklich Persönlichkeit bei uns. Du überstehst auch diese Geschwindigkeit und den Druck nur, wenn du innerlich gut und stark aufgestellt bist, eine hohe innere Resilienz hast.
Okay.
Das ist so das eine. Das andere ist, das Richtige zu tun.
Was ist das Richtige?
Genau, was ist das Richtige? Und das Richtige ist häufig nicht, oder es ist nicht, dafür zu sorgen, dass ich keinen Kratzer an den Lack kriege. Weil ich erlebe, ne, manche Menschen, die agieren, wie sie agieren, weil sie Angst davor haben, was falsch zu machen sondern für mich ist es Richtige, wenn man in dem Dreiklang immer wieder seine Entscheidungen oder das, was man tut, ausbalanciert. Und Dreiklang ist für mich, was ist hier das Richtige fürs Geschäft, was ist das Richtige fürs Team und für den Einzelnen. Und das merken Menschen relativ schnell, wo hast du deine Aufmerksamkeit? Geht es um dich selbst oder geht es um die Sache und das große Ganze?
Und dann, welche Rolle spielen, also wenn ich diesen Dreiklang habe, welche Rolle spielen dann auch, also ich brauche Personen, die mich fördern.
Absolut.
Und fordern.
Genau. Und du brauchst, also genau, ich habe immer auch die Challenge gesucht, auch mir immer Menschen gesucht, die mich herausfordern, auch sozusagen meine Ideen gegen den Strich bürsten. Du brauchst Leute, die sagen, they lift you up, ne? Also die dich sehen und die dafür sorgen, dass du sozusagen, auch wenn du mal denkst, oh, Mensch, Mist, läuft überhaupt nicht, die dann wieder das Licht anknipsen. Und bei mir, die mich einfach in die richtigen Wege auch schubsen. Insofern Netzwerk, absolut wichtig. Absolut. Ohne geht aus meiner Sicht nicht.
Und aber du hast gesagt, so, also diese Person, diesen Mentor oder Mentorin zu finden, die einen fördert. Wir haben gestern Abend beim Event haben wir auch über das Thema gesprochen. Mhm. Und ich frage mich dann immer, es gibt auch einen wesentlichen Faktor und das ist Neid. Mhm. Und was mache ich, wenn ich keine gute Führungskraft habe?
Ja.
Was ist, wenn mich jemand nicht bedingungslos nach oben bringen
will? Absolut. Oh, das hatte ich auch. Also ich hatte wirklich auch harte Führungskräfte, wo ich sage, wow, für die möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Und da geht es ist ja nicht, also ich bin ja nicht auf Gedeih und Verderben dieser einen Führungskraft ausgeliefert, sondern ich habe ja Kollegen und Kolleginnen um mich herum und ich habe ja auch andere Menschen rechts und links. Und sich die zu suchen und mit denen auch Beziehung aufzubauen. Also bei Unilever zum Beispiel entscheidet niemals eine Führungskraft allein über deinen Weg, sondern wir machen das immer als Führungsteam. Und wenn ich diese Struktur, diese Sicherheitsstruktur nicht habe, in anderen Unternehmen ist das ja anders, dann weiß ich aber, es gibt so viel mehr Menschen, die auch Einfluss haben. Und ich finde es immer gut, auch mal sowas zu machen, mal eine Stakeholder-Map zu machen, sich zu gucken, wer ist hier eigentlich rechts und links, wer sind auch die Tonangeber und Kontakt zu suchen. Und ich würde das immer mit Inhalt versehen und nicht allein nur mit meiner eigenen Agenda.
Was sind für dich klassische Red Flags bei schlechten Führungskräften? Woran erkenne ich die? Weil manchmal braucht man ja auch so ein bisschen.
Ja, also für mich ist ganz entscheidend, wie viel Druck gebe ich weiter? Also ich finde, in der Aufgabe als Führungskraft geht es darum, das Team, also ich bin eher der Verfechter von Servant Leadership. Das heißt also genau alles, was auf der anderen Seite steht, wo ich sage, wow, das sind für mich Red Flags. Das heißt also, es geht, wenn ich als Führungskraft nur meine Agenda im Blick habe und dafür sorge, dass ich gut dastehe und brutalsten Druck in ein Team gebe, das wäre für mich absolutes No-Go.
Gibt es noch mehr No-Gos?
Ja, das ist schon das Zentrale. Ich finde, da hängt so viel dran. Also das ist, wenn ich das nicht mache. Und auch, wenn ich als wenn ich Sorge habe, was wird über mich, oder wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht psychologisch sicher bei der Führungskraft, weil ich nicht weiß, ob das, was zu mir gesagt wird, auch das ist, was an anderen Stellen über mich von derselben Führungskraft gesagt ist. Also Menschen, die immer den einfachen Weg suchen und quasi Botschaften weichwaschen und mir vielleicht auch im Gespräch ein gutes Gefühl geben, ich aber irgendwie weiß, es läuft, ehrlich gesagt, in anderen Foren wird ganz anders über mich geredet. Das finde ich auch ein absolutes Unding. Also da eher aufrichtige Klarheit.
Integra.
Absolut. Absolut.
Also das hast du für dich so kleine Rituale und gerade wenn man ja auch in einer neuen Rolle anfängt oder Führungskraft ist, hast du für dich so Rituale entwickelt, wie du quasi Team führst? Hast du besondere Momente? Machst du kleine Geschenke? Also wie schaffst du dieses Gefühl, was nirgendwo in irgendeinem Lehrbuch oder so steht? Aber was ist so dieser Alex-Touch?
Also ganz viel braucht innehalten auch. Also es ist wahnsinnig schnell bei uns und viel Druck. Das heißt, ich habe für mich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit radle und jeden Abend, wenn ich zurückrade, sind meine Reflexionsmomente. Das heißt, ich stelle mir auf dem Weg zur Arbeit die Frage, was ist heute besonders wichtig? Also what are the moments that matter? Und wo kann ich heute einen Unterschied machen? Und zwar nicht, weil es gut für mich ist, sondern weil es gut fürs große Ganze ist. Und am Abend reflektiere ich darauf und gucke, Mensch, wie war das? Und das ist so dieses, ich bin dafür verantwortlich, auch zu gucken. Also ich versuche mich immer, ich sag's immer, sauber zu halten. Also ich versuche regelmäßig, mich zu reflektieren. Frag da auch nach Feedback. Sina, die da drüben sitzt, kennt das auch. Nochmal zu sagen, hey, gib mir nochmal eine Rückmeldung. Und das heißt gar nicht, dass ich es unbedingt dann so mache, aber ich finde die Resonanz wichtig. Also ist so eins. Und das Zweite ist, weil es so schnell ist, halte ich auch das Team ganz regelmäßig an. Das heißt, Donnerstagmorgen zum Beispiel heute, da komme ich gerade auch raus, haben wir gerade in unserem Strategie, wir haben gerade ein wichtiges Projekt und wir halten immer Donnerstagmorgen an und checken ein und sagen, guck mal, wo stehen wir? Wie geht's eigentlich jedem Einzelnen gerade? Was haben wir gerade gelernt und wo müssen wir uns für die nächste Woche ausrichten?
Und hast du so einen wöchentlichen Turnus? Also ist das so die Schlagzahl? Also das eine gibt es ja irgendwie so die Jahresziele, dann gibt es die Quartalsziele.
Genau.
Aber du hast so einen Wochenturnus für dich?
Ganz genau. Und also jede Woche Donnerstagmorgen halten wir in diesem...
Wieso nicht Montag zum Start der Woche?
Weil wir einfach so viel geschafft haben und ich möchte auch, dass das Team gut ins Wochenende geht und die brauchen auch nochmal dieses Loslassen und nicht alle sind am Freitag da und insofern ist mir wichtig, dass die mit einem guten Gefühl nach einer harten Woche ins Wochenende gehen.
Wie sieht dein Team gerade aus? Wie strukturierst du dich als Geschäftsführerin? Wie ist so ein bisschen die Struktur dahinter? Wie funktioniert eine Alex? Wie kann man die ganzen Menschen zusammenbringen und motivieren?
Also ich bin ja quasi mit allen Menschen irgendwie ein Stück weit im Team. Ich bin ja jetzt die erste Vorsitzende der Geschäftsführung, also nicht mehr nur für HR. Damit bin ich mit der gesamten Organisation im Kontakt zu unterschiedlichsten Themen. Ich versuche zum einen, dass gerade mein Team, für das ich unmittelbar auch operativ ja auch verantwortlich bin, weiß, dass sie Entscheidungen treffen dürfen und sollen, damit es einfach weitergeht, auch wenn mein Fokus gerade woanders ist. Und das entlastet mich total, wenn ich weiß, dass die wirklich die Dinge einfach sagen, okay, ja klar, können wir auch alleine entscheiden und das tun. Und sie wissen aber in solchen Situationen, wo sie kein gutes Gefühl haben, weil sie sagen, ihnen fehlt vielleicht eine Perspektive, die sie gerade nicht sehen, dass sie mich immer erreichen können. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich finde, jede Art von Begegnung macht ja immer, ich bin ja in einer Sonderrolle. Das heißt, für jeden, der mit mir in Kontakt kommt, das macht was mit denen. Mhm. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. Und ich versuche immer, je größer die Schwierigkeiten sind, dass wir auch schwere Themen auch mit Freude erlegen können, sozusagen. Also ich versuche nie den Humor oder die Freude, egal wie kritisch es auch ist und wie ernsthaft die Situation ist. Also ich finde, es geht eben beides. Man kann sehr tief tauchen, sehr ernsthafte Dinge bearbeiten und gleichzeitig trotzdem auch miteinander eine gute Zeit haben.
Wie verändert sich von der jungen Führungskraft zur Geschäftsführerin? Wie hast du das erlebt? Dieser Umgang mit, du hast gesagt, jede Begegnung ist etwas Besonderes, wenn Menschen dich treffen, auch aufgrund der Position in der Hierarchie. Ja. Und es ist dir sehr bewusst, da irgendwie Vogel zu sein. Mhm. Aber hast du im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass es so eine emotionale Distanz gibt oder dass man die entwickeln muss?
Das ist eine sehr schöne Frage, über die ich auch immer noch nachdenke. Natürlich jetzt auch durch diese Rolle, also quasi, ich bin die höchste Führungskraft in Deutschland, beobachten die Menschen die ganze Zeit, was ich tue. So. Und ich beobachte, dass sie das beobachten. und bin, also zum einen finde ich, und das war auch der Grund, warum ich erst in die Geschäftsführung nicht wollte, weil meine Sorge war, dass die Kraft so einer Rolle und des Formalismus, der in so einer Rolle ist, so groß ist, dass du eigentlich deine Persönlichkeit verlierst. Und bis jetzt ist es mir ganz gut gelungen, dass beides geht. Das heißt, der Rolle, dem gerecht zu werden und diesem rollenadäquaten Verhalten und gleichzeitig immer wieder meine Persönlichkeit durchfließen zu lassen und die Alex auch erlebbar zu machen, weil ich glaube, Menschen folgen Menschen in allererster Linie. Und ich wehre mich auch gegen glatt gebügeltes, gestreamlinedes Agieren, sondern am Ende will ich auch, dass sie mich wahrnehmen können und fühlen können für das, wer ich bin, wofür ich stehe, wofür ich auch aufstehe. Und gleichzeitig weiß ich um die Bedeutung der Rolle.
Die Bedeutung der Rolle und nicht gestreamlined zu sein, was hat sich aber durch diesen Schritt verändert?
Also ich glaube, ich bin noch bewusster geworden. Ich muss noch häufiger anhalten und reflektieren über das, was gerade gebraucht wird und gucke mir mein Handeln durch verschiedenste Perspektiven an. Das klingt vielleicht komplex, ist es aber gar nicht, weil es immer so ein innerer Prozess ist, den ich eben auf dem Fahrrad gut machen kann. In den 20 Minuten.
Kein Handy, keine Mails, keine Anrufe, sondern
genau, sondern ich lasse mir diesen Fahrradwind und denke dabei so ein bisschen nach. Und also geändert hat sich, dass mein Bewusstsein noch mehr gestiegen ist dafür, wo ich sage, okay, was braucht es jetzt gerade?
Was braucht es jetzt gerade, bedeutet ja auch gleichzeitig für dich als Geschäftsführerin, du musst extrem gut darin sein, die richtigen Prioritäten zu setzen.
Absolut, absolut.
Wie gelingt das?
Und und das ist auch etwas, was auch ich jungen Menschen auch nochmal mitgeben möchte. Also bei mir ist es im Extrem, wenn ich das nicht mache, dann scheitere ich auf dem Job. Aber unsere Welt ist voller Möglichkeiten. Und niemals werden wir all das schaffen, was auch in unserer Inbox ist oder was wir glauben, schaffen zu wollen. Das ist einfach nicht möglich. Und es geht nicht darum, die viele Dinge zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Egal, in welcher Position ich gerade bin, in welcher Phase in meinem Leben ich bin. Und für mich ist das, immer wieder zu gucken, wohin geht's und was sind die größten Hebel. Also ich bin mir mal sehr bewusst, was sind die größten Hebel, die auf das übergreifende Ziel einzahlen. Und diese Hebel bewege ich.
Glaubst du, das ist ein Kernskill von Führung, Leadership und auch um die Rolle zu kommen? Also sich immer wieder zu rekalibrieren, Absolut. Zoom out und sagen,
Total.
What really matters?
Absolut. Und das ist auch eine meiner großen Lernreisen. Also als ich bei Unilever angefangen habe, war ich habe es ja auch zu dir gesagt, ein Insecure Overachiever. Das heißt, wir kommen ja, und ich glaube, vielleicht resoniert es auch mit einigen jungen Menschen, wir kommen ja häufig aus der Schule, kriegen Noten, jemand anderes sagt, du bist gut. Wenn du die und die Noten hast, dann gehen wir ins Studium. Jemand anderes sagt, du bist gut, wenn du die Noten hast. Und dann kommst du in eine Unternehmensstruktur und jemand bewertet dich. Und so, und aus diesem bei mir, ne, war dann dieses, wow, okay, ich will auch da richtig gut dastehen. Also mache ich ganz viel. Also bin ich dieser noch insecure Overachiever, weil ich mich eben noch nicht traue, hinzugucken, was braucht es hier gerade wirklich. Und ich sage heute immer, also Menschen fällt es nach wie vor wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Und Fokus zu setzen, fällt irre schwer. Und was da hilft, ist zum einen, sich bewusst zu machen, weil ein Nein bedeutet immer, ich sage Ja zu etwas anderem. Mhm. Das gehört zusammen. Das heißt, mir bewusst zu machen, wozu sage ich Ja in meinem Leben, wozu sage ich Ja in meinem Job, was ist jetzt auf der Agenda und wozu sage ich damit dann eben auch Nein für den jetzigen Moment oder vielleicht für immer, was auch immer, in welchem Kontext das ist.
Es ist die erste Lernreise, die meisten Insecure Overachiever machen müssen.
Ja, ich glaube ja. Wir haben gar keine andere Chance mehr heutzutage. Also ich hatte eine ganze Weile eine Chance, mit meinem Insecure Overachiever-Modus durchzukommen. Heute keine Chance, ne.
Weil? Was hat sich verändert?
Weil es einfach noch mehr, noch komplexer, noch schneller geworden ist. Und du kannst das nicht halten, wenn du nicht auch gelernt hast, Fokus zu setzen.
Es wird immer schneller, härter. Ich glaube, egal ob in der Geschäftsführung oder darunter, das nimmt man ja wahr. Und ich glaube, auf der einen Seite ist auch die Beobachtung von uns, immer weniger Menschen wollen in Führungspositionen gehen.
Ja, da macht das so viel Spaß.
So, aber von außen denkt man so, warum soll ich mir diesen Stress antun?
Ja, ja.
Warum soll ich, Alex?
Genau, und das ist, ich glaube, dass das Schönste für mich ist, dass ich da wirklich gestalten kann und auch einen Unterschied machen kann. Aber ich muss bestimmte Sachen entwickeln, um die Kräfte, die da wirken, halten zu können. Also ich muss mich gut aufgeräumt haben und in mir gut aufgestellt sein. Ich muss gelernt haben, master your inbox and your topics. Ne? Also das muss klar sein. Das muss ich können, das kann ich aber auch im Job entwickeln. Das bringen wir auch vielen Menschen bei. Und wenn ich das kann, dann kann ich eigentlich die Früchte ernten von dem, was in der Führung drin ist. Und ich kann gestalten, ich mache noch einen größeren Unterschied. Ich kann noch mehr, sage ich immer, an einer Organisation arbeiten als in einer Organisation.
Ich will mal den Übergang jetzt machen, weil ich glaube, es passt sehr gut. Wenn man sich jetzt irgendwie selber findet, dann sagt man, es ist irgendwie gerade die ersten Jahre im Beruf und ist auf dem Weg zur Führungskraft oder ist Führungskraft. Und ich glaube, viele kennen die Themen, die du beschreibst. Jetzt bist du ja jemanden, du hast in deinem Leben hunderte Bewerbungsgespräche geführt. Mhm. Deine Kernaufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen, zu identifizieren, in Führung, in Verantwortung zu bringen. Worauf achtest du wirklich bei Bewerberinnen und Bewerbern? Wie sieht so ein Gespräch mit dir aus, Alex?
Also was dich jetzt erstmal nicht überraschen wird, ich achte total auf Persönlichkeit.
Wie findest du das raus? Was sind so Fragen?
Ich gucke mir auch Privatleben an. Zum Beispiel eine, ist ganz spannend, eine unserer stärksten Verkäuferinnen heute, die hatte auch davon erzählt, und wie sie in ihrem Bulli mit ihrer Familie lebt. Ne? Kleiner Bus, viele Leute, viel Chaos und wie sie damit klarkommt. Und allein das zu können und damit in diese Welt auch einzusteigen, hat schon deutlich gezeigt, die kann im stärksten Chaos richtig gut strukturieren und die Nerven behalten. Und deshalb ist sie eine der Top-Verkäuferinnen, die wir haben. Also Persönlichkeit ist wichtig und das leite ich häufig aus privaten Situationen auch ab, auch aus herausfordernden Situationen. Also ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar kein Fan von gestreamlinten Lebensläufen, finde ich eher uninteressant.
Weil wenig Charakter, wenig Persönlichkeit.
Ja, weil ich ja, genau, zu wenig Anlässe vielleicht auch gezeigt habe dann oder hatte, um mit den Anforderungen, die heute da sind, und zwar ne, immer wieder zu gucken, okay, was braucht es hier, und sich auch wieder immer gut aufzustellen. Und wir achten darauf, nicht, wer bist du heute allein, sondern welches Potenzial ist in dir, welches Potenzial hast du zu werden?
Also Potenziale identifizieren.
Ganz genau.
Woran mache ich das aber fest? Was sind so...
Ja, das ist, wie meister ich Herausforderungen, wie gehe ich mit Komplexität um, mhm. aber auch, wie gut gelingt es mir, in Netzwerken zu arbeiten, Gemeinschaften zu bauen, starke Beziehungen aufzubauen.
Netzwerke, also wenn das ein Skill ist, viele fragen sich auch am Anfang so LinkedIn cringe, also warum soll ich mir ein Netzwerk aufbauen? Mhm. Wann hast du gemerkt, dass ein Netzwerk essentiell ist und warum sollte man damit eigentlich oder kann man damit eigentlich nicht früh genug anfangen?
Naja, gerade in der heutigen Zeit, es braucht einfach Menschen, die mir neue Perspektiven geben und die mich auch aufbauen, wenn ich denke, so, ich habe gerade keine Zuversicht, ne? Also die das Licht auf mich scheinen lassen. Deshalb, ich brauche gar nicht viele Leute aus meiner Sicht, sondern die richtigen. Und darauf würde ich achten.
Wie baut man sich so ein Netzwerk am Anfang auf, wenn man noch keins hat?
Ich glaube, auch ein bisschen nach Gefühl zu gucken, mit welchen Menschen resoniere ich. Mhm. Und da eher ehrliche Dialoge zu haben. Also dieses fancy glossy Ding, kann man machen, weiß nicht, ob man sich daran so weiterentwickelt, sondern eher Leute zu suchen, die mich auch liebevoll gegen den Strich bürsten.
Und das kann sowohl intern im Unternehmen sein, als auch extern.
Genau.
Gehst du noch raus und pflegst aktiv dein Netzwerk und bist du am Netzwerken?
Also ich hatte ja bis vor kurzem, und es war auch einer der Gründe, warum ich noch bei Unilever geblieben bin nach so langer Zeit, war ich ja selbstständig. Das heißt, ich habe 3 Tage für Unilever gearbeitet und 2 Tage habe ich meine eigene Firma gehabt. Also habe ich immer noch. Im Moment habe ich aber einen anderen Fokus. Und da habe ich natürlich ein ganz großes Netzwerk aus anderen Chefs in anderen Unternehmen, aber eben auch ganz vielen Beratern. Und das ist gut, immer wieder, ja, ein Open Mind zu haben.
Sich zu challengen, immer. Zu gucken, wie sich die Welt da draußen verändert.
Ganz genau.
Da einfach offen zu sein.
Immer 2 Tage die Woche war ich draußen und ich sage es auch immer zu meinem Team, ihr müsst raus. Also die Antworten findet ihr nicht allein in eurem Computer mit euch selbst.
Absolut. Also ich als Gründer kenne ich das sehr gut. Ich glaube, als Gründer ist es immer eine große Selbsthilfegruppe, sich mit anderen zu vernetzen und auch den emotionalen Schmerz zu teilen.
Total.
Und ich glaube, auch gerade im Berufsleben, im Corporate Life ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Um da auch das Gefühl zu haben, A, ich bin nicht alleine, plus B, was gibt's da draußen eigentlich und was kann so mein eigener Marktwert sein? Was sind aber auch so Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt in Zukunft bedeutungslos werden?
Also da sind wir ja, das maße ich mir jetzt noch gar nicht so richtig an zu sagen, weil da sind wir im Umbruch. Also wir sehen ja, was KI gerade anfängt zu bewirken und wie es bestimmte Bereiche auch wegradiert, ne? Also alles, was so Wenn-Dann-Logiken hat, würde ich mir genau überlegen, ob ich da Zeit investiere, weil es einfach so leicht zu ersetzen ist. Aber das Thema, also da glaube ich, das überlasse ich gerne den Experten, wirklich zu gucken, worum es geht. Was ich sehe, ist zum einen Digital Skills, und die schreiben wir ja auch den jungen Menschen deutlich stärker zu. Also ich schreibe sie mir nicht zu. Ich freue mich immer, wenn in meinem Team Leute da sind, die sagen, hey Alex, guck mal, hier kannst du übrigens einfacher machen. Und die da einfach in den Lead gehen und mir helfen. Also da würde ich weiterhin rein investieren, weil das eines der zentralen Dinge ist an
Digital first oder mittlerweile auch schon AI first?
Genau, genau. Ich würde sogar unter dieser großen Überschrift AI Digital fassen. Genauso wie Social ist einfach jetzt bei uns im Marketing eines der Hauptthemen, darüber läuft. Also wer sich für solche Bereiche interessiert, muss Social first denken können und arbeiten können. Und da hilft es natürlich auch, wenn man selber seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und dieses ganze Ding dekodieren kann. Wir sehen, die FMCG-Branche hat sich konsolidiert über die letzten Jahre. Wir kommen ja auch so, alle waren ja so große Tanker mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten und alle haben sich eher fokussiert auf eben Kernkategorien, das heißt also deutlich stärkere Spezialisierung. Das macht es nicht immer einfach für junge Menschen, die noch am Anfang stehen. Aber wo ich das, ne, also da erst zu gucken, dann eher ein bisschen tiefer zu gehen, spezieller zu werden, statt in die Breite zu gehen.
Okay, du würdest eher die Spezialisten.
Also das erkenne ich im FMCG. Also es ist, das erkenne ich in der FMCG-Branche, dass wir auch wollen, dass Menschen deutlich länger auf Rollen sind, als wir es früher. Früher haben wir stark gefördert, in alle Bereiche zu springen, breite Erfahrung zu sammeln. Jetzt achten wir drauf, dass du in die Tiefe auch kommst.
Was ist so eine Tiefe, wo dich jeder mit Handkuss nehmen würde in der FMCG-Branche? Also wo sagst du, da ist Top-Talent gerade mehr denn je gefragt?
Also alles, was ich in AI entwickelt habe schon.
Ja, die sucht ihr, die braucht ihr.
Ja, da reite ich schneller an anderen vorbei.
Okay. Was sind so die Branchentrends auch? Also ich glaube, das eine ist ja zu sagen, wie tickt du, so ein Unilever-Konzern, aber was passiert auch gerade in der Branche? Was sind so die verborgenen Chancen, über die vielleicht noch gar nicht so viel gesprochen wird? Was wird die nächsten Jahre passieren?
Also wie gesagt, die Konsolidierung auf Kategoriefokus. Das Thema, also ich glaube, wir haben die Großen schon gesprochen, Social First, KI. Und bei uns zum Beispiel jetzt auch, wenn ich gucke, im Food-Sektor, da einfach auch mit der Technologie, also Food mit der Technologie in Verknüpfung zu denken. Und das heißt, also nochmal breiter zu gucken, was passiert in anderen Branchen und welche Auswirkungen hat es auf mein Geschäftsmodell. Ganz konkretes Beispiel, Airfryer. Mittlerweile haben 50% der Haushalte einen Airfryer. Das hat signifikante Auswirkungen auf unser Food-Geschäft. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel eine enge Kooperation mit Philips. Aber wenn ich erkenne, es gibt den Trend Airfryer oder wo in anderen Bereichen, dann sich die Frage zu stellen, wie schwappt der eigentlich über in andere Branchen?
Mhm. Gibt es da so zwei, drei weitere Beispiele von solchen Cases, die gerade passieren in anderen Branchen, wo du merkst, gerade im Food oder vielleicht im Beauty-Bereich, Longevity ist ein großes Thema?
Genau, das wäre der zweite Teil. Also zu gucken, wie dieser Lebenstrend und auch die Überalterung Generationen, welche Auswirkungen hat das dann auf deine Beauty, dein Beauty-Verständnis?
Und verändert sich das auch gerade radikal? Also merkt ihr das?
Ja, also es ist noch immer in den Anfängen, aber es wird sozusagen jetzt schon in der Forschung und Entwicklung ist das schon seit ein paar Jahren integriert. Und zu gucken, wie übersetze ich das dann in Produkte oder neue Geschäftsmodelle auch.
Und gründet, also ihr kauft ja auch selber dann Marken
ganz
auf,
genau,
wenn es irgendwann funktioniert.
Ganz genau. Oder genau ein konkretes Beispiel, das ist jetzt schon wieder ein alter Hut, aber damals, ne, das ganze Thema fleischlos, da einfach zu sehen, okay, wohin geht der Trend, alles klar, wer sind denn da die Innovatoren und wo sind denn gute Startups, die wir dann einfach in der frühen Phase gekauft haben, integriert haben.
Gibt es auch so Trends, die ihr damals gesehen habt, aber die komplett nicht aufgegangen sind?
Damals, also zum Beispiel, als ich angefangen habe, war einer der großen Trends ja so Bräune und so Bräunungs...
Selbstbräuner.
Selbstbräuner, genau. Der ist jetzt nicht so aufgegangen damals, war ein kurzer Schaut und jetzt kommt er aber wieder. Das heißt, jetzt können wir uns dieses Thema nochmal wieder neu angucken.
Und beobachtest du auch so ein Thema wie Korean Beauty, also koreanische Beauty-Produkte?
Ja, das ist natürlich, wir haben ja jetzt Namdong gelauncht als neue Marke, weil dieses Korean-Thema ja so groß ist. Und allein wenn du in ein Regal gehst, ne, wenn du dir anguckst, wie groß wie viel Platz auf einmal im Regal ist. Und am Ende kämpfen alle um Regal, also in FMCG geht es immer darum, Regalplatz auch. Und wenn du vor der Welle schwimmst, früh erkennst, okay, und das kriegst du über Social Media raus.
Okay.
Also deshalb ist dieses Social Media Element so wichtig.
Habt ihr da bestimmte KI-Agenten schon, die für euch die Trends spotten?
Total, klar. Und nichtsdestotrotz macht dann auch immer wieder der Einzelne den Unterschied. Also oder auch, zum Beispiel du hast Rexona angesprochen, ne? Also zu erkennen, also gut antizipieren zu können, zu erkennen, okay, es gibt immer den Schiri, der hält dieses Schild hoch. Und da gucken alle hin, alle gucken hin, wie viele Minuten sind das, das ist der Moment.
Viel Sendezeit.
Und das ist der Spot-on für Rexona, ne? Da steht Rexona drunter und unter seinen Armen steht auch nochmal Rexona.
Ja.
Oder dieses Jubeln, ne? Das ist so, neben wem stehst du, der jubelt, wie sehr riecht der? Also einfach die Produkte zu übertragen in Alltagsrealitäten.
Das, und siehst du auch so einen Trend zurück von, also auf der einen Seite leben wir in dieser KI-Welt, aber auf der anderen Seite in Real-Life-Experience wachsen ja irgendwie auch gerade. Und geht ihr als mit euren Brands wieder mehr in die Offline-Welt und sagt wieder mehr Events, mehr Aktivierung?
Ja, das ist immer etwas, was diskutiert wird. Da gibt es die Spezialisten, die da immer gut beraten. Das würde ich jetzt gar nicht so im Detail sagen.
Dann lass uns doch noch einmal, ich finde es immer ganz spannend, das gedankliche Experiment machen. Du bist als Geschäftsführer von Unilever, hast du super viel Einblicke in Branchen. Auf der anderen Seite hast du auch eine starke unternehmerische Persönlichkeit. Wenn wir mal jetzt gründen würden, Alex.
Was würden wir gründen?
Was würden wir gründen? Worauf hättest du Lust, wo sagst du, Henny, das müssen wir uns anschauen?
Also ich kann, was ich für mich auch noch denke, ist, ich habe jetzt einen alten Bauernhof gekauft. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich glaube, neben all diesem Digital-KI-Thema wird es auch ganz stark um Menschlichkeit gehen. Um Verbindung mit Menschen, um wieder in die Natur zu kommen, um so Lagerfeuerorte. Mhm. Auch die, glaube ich, werden einen großen Aufwind haben. Mhm. Und deshalb habe ich dieses Ding gekauft und irgendwann...
Wird es das für Retreats?
Wird es irgendwann mal ein, wenn ich vielleicht mal nicht das große Schiff steuere, und vielleicht auch wieder mehr die anderen Dinge machen. Also da würde ich rein investieren in das Thema Menschlichkeit, Lagerfeuerorte, Begegnungsorte, weil uns das, weil was macht den Menschen aus am Ende des Tages und was brauchen Menschen? Und ich glaube, die brauchen ja zum einen andere Menschen, die brauchen Verbindung zur Natur und sie wollen auch wieder mehr was mit den Händen tun und auch erleben, okay, wie übersetzt sich, also ich will auch sichtbar sehen, was ich da tue. Mhm. Ja. Mhm. Also, kannst noch einsteigen.
Ich bin dabei. Jetzt ist die Frage, wir haben dein Leben und deinen Alltag als Geschäftsführerin so ein bisschen kennengelernt. Viele Entscheidungen, hohe Pace, stark priorisieren. Was sind so, wenn du jetzt auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre schaust, was sind so 1, 2 Dinge, die du unbedingt nochmal für dich lernen willst oder du sagst, da will ich mich auch noch verbessern?
Ja, also für mich ist es total das KI-Thema. Ich bin da sehr dankbar, dass mein Team da so gut unterwegs ist und mich immer wieder an die Hand nimmt. Und ich sage das ganz ehrlich, das brauche ich auch. Also das ist es definitiv. Ansonsten geht's, weil ich finde, als Führungskraft, gerade wenn der Stress ganz groß ist, musst du ihn gut filtern können und ihn nicht weitergeben. Und der Stress ist immens. Und für mich ist es ein kontinuierliches, okay, nicht auch nicht in den Kontrollmodus, also nicht in den Kontrollmodus zu wechseln, und mich da immer wieder auch herauszufordern, weil ich habe dann natürlich auch innere Anteile, die sagen, hey, da müssen wir jetzt immer mal richtig tief rein und da nochmal genauer hinzugucken, was treibt mich hier gerade, also noch mehr meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Wie schaffst du es, also wie gehst du mit Stress um? Ist es dann der Weg mit dem Fahrrad nach Hause? Reicht das schon für die Stressbewältigung oder ist es...
Ich habe es heute Morgen dem Team auch erzählt. Ich habe gesagt, ich bin auch auf der einen Seite ein totaler Adrenalin-Junkie. Also ich finde es auch richtig gut, wenn wir so unter Pressure sind und gleichzeitig ist es aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gut für den Körper. Und zu erkennen, wo ist der Punkt, wo es dann kippt, und den rechtzeitig, also den kann ich sehr gut bei mir ganz früh erkennen und steuere rechtzeitig gegen und bringe mich dann auch wieder auf so ein gutes Maß. Aber gleichzeitig liebe ich auch die Adrenalin-Tankstelle. Aber das ist etwas, in das wir auch alle, gehört für mich mit, sich gut aufzustellen dazu, sein Stressprofil zu kennen. Mhm. Also jeder sollte wissen, wie reagiere ich eigentlich unter Stress.
Wie findet man das raus? Weil manchmal ist es auch zu spät.
Genau, aber es ist auch völlig in Ordnung. Aber ich kann ja immer in eine Retro gehen und gucken, Mensch, wie reagiere ich eigentlich unter Stress? Mir auch Feedback einzuholen, wie wirke ich auf andere unter Stress? Und zu gucken, was hilft mir da eigentlich? Also was brauche ich, wenn ich eigentlich im Tunnel und verschwunden bin? Oder ne? Oder wenn ich denke, boah, jetzt muss ich aber richtig die Druckkeule rausholen und richtig nochmal kontrollieren, was ist es? Und genau.
Spannend.
Und dann braucht es einfach, und dann sind wir wieder bei Netzwerk, auch Leute, die dann sagen, hey Henny, dir tut doch Laufen gut, los komm.
Lass uns eine Runde Alster
laufen. Los jetzt eine Runde Alster laufen.
Gibt es so Bücher oder Podcasts, die dich inspirieren, die du regelmäßig hörst?
Ja, also ich bin großer Fan von Vera Starker. Mut zur Zuversicht kann ich jedem empfehlen. Und Brené Brown, alles was die macht im Sinne von Dare to Lead. Die einfach auch genau dieses Mantra verfolgt. Nur wenn du innerlich stark bist, dann kriegst du das hier gut hin.
Mut und Zuversicht, damit sind wir gestartet. Jetzt hören viele tausende junge Menschen da draußen zu und sagen, hey, irgendwie, Alex, die ist ja doch irgendwie sehr menschlich und ist gar nicht so irgendwie die da oben sitzt in der Geschäftsführung. Ja. Warum sollte Zukunft Spaß machen? Warum glaubst du, ist gerade eigentlich jetzt vielleicht sogar die beste Zeit, um sich selber zu finden, um sich auszuprobieren? Was gibst du deinem 25-jährigen Ich nochmal mit?
Also gerade jetzt brauchen wir Ideen, weil so wie es läuft, wird es auch nicht gut in der Zukunft sein. Das heißt, wir brauchen Menschen, die einfach mutig sind, die sagen, ich probiere was aus und vielleicht klappt es auch nicht. Okay, aber ich habe auf jeden Fall gelernt. Und eines auch meiner Mantren ist immer von Nelson Mandela, I never lose, either win or I learn. Und einfach auszuprobieren. Ich kann nichts falsch machen, wenn ich mich bewege.
Ja, ich glaube, der eine Satz ist von nicht in die Geisterbahn zu steigen.
Ganz genau, und nicht in die Geisterbahn und eher zu gucken, hey, sind da Leute, die dich die ganze Zeit nur runterziehen? Dann würde ich gucken, ob ich in diesen Beziehungen viel Zeit investiere. Genau, aus der Geisterbahn raus, lieber in seinen eigenen Rollercoaster einsteigen, der hoch und runter geht. Das ist das Leben. Das Leben ist Lebendigkeit. Das Leben bedeutet, die Dinge laufen nicht immer so, wie ich denke, dass sie sollen. Das ist Leben.
Ich hatte einen großen Spruch bei mir mal: Enjoy the ride.
Yes, that's it.
So.
Enjoy the ride. Genau.
Er geht nach oben, er geht nach unten. Wir sind in einer nicht linearen Welt. Das heißt, es passiert super viel da draußen.
Ja.
Alex, ich glaube, wenn ich von jetzt auf die letzten 45 Minuten, 60 Minuten fast zurückgucke, dann ist auf der einen Seite hängen geblieben, ich glaube, diese früh prägsame Einfluss der Eltern war bei dir das Jurastudium.
Mhm.
Aber auch nach dem Studium für sich zu entscheiden, auch wenn ich dieses Studium lange gemacht habe, ich muss mich nicht dafür entscheiden.
Ja.
Es gibt da draußen einen Weg.
Ja.
Reisen kann helfen. Du bist auf Weltreise gegangen und hast da quasi die ersten Geschäftsideen entwickelt. Und ich glaube, bei dir sieht man auch wieder, auf der einen Seite sagst du, es passt gar nicht zu meiner Persönlichkeit, mich 23 Jahre an ein Unternehmen zu binden. Du bist aber da. Du bist jetzt in der Geschäftsführung.
Genau.
Wie sich die Rolle von jungen Trainee zur jungen Führungskraft in die Geschäftsführung auch immer wieder verändert und auch man immer wieder mit diesem emotionalen Druck, wie wirklich auf andere und jetzt bin ich wieder eine Stufe weiter oben und ich werde anders beobachtet, das für sich herauszufinden. Ich glaube, das geht vielen so und zu sagen so, wie viel Persönlichkeit kann ich aber noch reinbringen und wie viel muss ich jetzt dieser Corporate Leader sein, der quasi nach der PowerPoint XY da sein Skript abrattert. Und da sagst du, hey, auch da donnerstags den Check-in mit dem Team, um auch zu sagen, wo ist gerade mein Stresslevel? Selber für sich sein Stressprofil auch rausfinden und zu sagen, man kann Adrenalin-Junkie sein und Stress kann auch gut sein. Aber dann trotzdem wieder selber rauszusummen, sei es wie bei dir morgens 20 Minuten auf dem Fahrrad oder abends, what really matters? Also sich am Tag zu fragen, was brauche ich heute wirklich? Und ich glaube, was du auch gesagt hast, ist das Thema Konsequenzen und radikale Fokussierung, Priorisierung.
Absolut.
Und das bedeutet auch mal mehr Nein zu sagen, weil das mehr Ja für andere Themen sind.
Genau.
Und um das herauszufinden, braucht es auch ein Kompass, ein Netzwerk, von intern, aber auch extern. Du bist ja noch viel in der Welt unterwegs und quasi nicht nur im Unilever-Kosmos. Und ich glaube, ich habe auf jeden Fall von dir mitgenommen, also in den 2000ern, 2003, auch da war der Arbeitsmarkt schwer. Er war immer mal schwer. Und ich glaube, schwer ist auch immer wieder die Möglichkeit, sich selber neu zu challengen und zu sagen, enjoy the ride, geh mal raus, probier dich aus. Auch wenn du gerade vielleicht nicht den Job bekommst, auf den du wartest, probier dich halt mit KI-Projekten aus, zeig irgendwas in deiner Persönlichkeit, ob du im kleinen Camper lebst, auf engem Raum, kannst du trotzdem mal die Top-Verkäuferin bei Unilever sein. Also arbeite vor allem an deiner Persönlichkeit.
Spot on.
Spot on. Alex, die allerletzte Frage, die wir jedem Gast immer stellen, ist, wer sind drei Gäste aus deinem Netzwerk, wo du glaubst, mit denen sollten wir unbedingt mal sprechen, weil sie inspirieren, weil sie einen ungewöhnlichen Lebenslauf haben oder einfach Zuversicht in dieser Welt teilen können?
Also ich würde definitiv Vera Starke einladen an eurer Stelle. Finde ich, für mich haben Christiane Hases und Angela Nellissen als Chan waren für mich sehr prägende Führungspersönlichkeiten.
Die hatten wir auch schon mal hier, ganz am Anfang.
Die hattet ihr schon mal hier? Ah, okay.
Das war unserem zweiten Event oder dritten Event damals.
Okay, also die, finde ich, die haben meinen Führungsstil stark geprägt. Bei denen hatte ich immer Lust, selbst wenn ich gar keine Zeit habe dafür, habe ich immer Lust gehabt, mit denen zusammenzuarbeiten. Es war so joyful. Aus meinem Beraternetzwerk würde ich Annika Hinnel einladen, weil die auch aus der Geschäftsführung einen sehr wahnsinnig tiefen, authentischen eigenen Weg gegangen ist. War in Bolivien mit mit den Naturvölkern unterwegs und die schafft, die ist für mich eine ganz große, wahnsinnig Kraft entwickelt und ist eine ganz starke Brücke von der Geschäftswelt auch, vielleicht mal stärker auch in eine spirituelle Welt, auch wenn andere denken so, what? Aber da ist richtig viel Musik drin. Ja.
Sehr gut, sehr gute Vorschläge, denen werden wir mit dir nachkommen. Also Alex, vielen Dank für deine Zeit.
Yep.
Dir eine erfolgreiche Woche noch und ich freue mich, deinen Weg die nächsten Jahre zu beobachten und zu gucken, wohin, in welche Richtung sich Unilever entwickelt und wie viel Persönlichkeit von Alex dann da drin steckt.
Dankeschön.